Möchtet ihr gerne wissen, was andere über euren Dienst sagen? Ich habe euch hier eine kleine Auswahl aus Feedback zusammengestellt. Er oder sie ist schnell eingeschnappt. Man kann sich auf ihn oder sie, gilt alles für er oder sie, nicht verlassen. Er will immer im Vordergrund stehen. Welches Feedback hättest du am liebsten? Ich habe aber auch andere Möglichkeiten zusammengestellt. Er macht viel im Hintergrund. Man sieht ihn nicht, aber die Ergebnisse. Wenn sie was in die Hand nimmt, dann funktioniert es. Er ist ein wertvoller Mitarbeiter. Und diese Äußerung, er ist ein wertvoller Mitarbeiter, das lesen wir auch im Neuen Testament. Das wurde damals so formuliert: Nimm Markus mit, denn er ist mir im Dienst von großem Nutzen. Das sagt Paulus in seinem letzten Brief, im 2. Timotheusbrief, man könnte sagen ein Abschiedsbrief. Paulus ahnte bereits, dass das Ende naht, sein persönliches Ende, und er schreibt dem Timotheus, er soll den Markus mitnehmen. Also offenbar hat Paulus diesen Markus sehr geschätzt. Aber das war nicht immer so. Und ich möchte heute diesen Markus, diesen Johannes Markus, ein bisschen genauer betrachten. Wir erfahren im Neuen Testament nicht sehr viel von ihm. Es sind so punktuelle Einblicke in sein Leben, die uns dann ein Gesamtbild ergeben können. Johannes Markus. Johannes ist ein Name, der im Neuen Testament öfter vorkommt. Wir kennen den Zwölfapostel Johannes, wir kennen Johannes den Täufer, aber dieser Name kommt auch im Alten Testament oft vor. Habt ihr Johannes im Alten Testament schon gelesen? Wahrscheinlich nicht. Aber das Alte Testament ist hebräisch geschrieben. Und da klingt der gleiche Name ein bisschen anders und wird dann auch so im Deutschen wiedergegeben. Johanan. Johanan kommt im Alten Testament öfter vor, es ist aber keine Hauptfigur, also wenn man so im Theater, in der Theatersprache spricht, das sind eher Nebenrollen, also mehrere Personen, die Johanan heißen, kommen im Alten Testament vor. Und das heißt so viel wie Gott ist gnädig. Viele Juden, vor allem wenn sie auch im römischen Weltreich unterwegs waren, nahmen sich dann dazu noch einen Namen, der so im römischen Weltreich, in dem dann das Griechische eine Art Weltsprache war, geläufiger war. Nahmen sich dann noch einen zweiten Namen dazu. Und bei Johannes war das Markus. Das heißt dann auch Johannes mit dem Beinamen Markus. Und Markus, das kommt von Mars, vom römischen Kriegsgott. Ist also kein so besonders christlicher Name, auch wenn er unter Christen oft also den eigenen Söhnen gegeben wird. Johannes Markus. Auf diesen Johannes Markus geht ein Evangelium im Neuen Testament zurück. Es ist interessant, wenn wir an die Jünger Jesu denken und überlegen, wer war da mit Jesus mit, von wem hören wir öfter? Johannes, also der Zwölfapostel, der Bruder des Jakobus oder Petrus. Aber von dem Markus hören wir eigentlich nichts. Und tatsächlich wurde auch später von den Kirchenvätern über ihn berichtet, er war kein Augenzeuge. Also ist eigentlich auch ein Hinweis darauf, dass die Verfasserangabe zutreffend sein wird, denn wenn man nicht wusste, von wem ist dieses Evangelium, das wir da verwenden, man versucht dann irgendeinen Namen zu erfinden, dann hätte man ja wohl eher einen Namen genommen, der so in enger Verbindung mit Jesus steht und nicht einen Namen, bei dem man gleich dazu sagt, ja, das war kein Augenzeuge. Einer dieser Kirchenväter hat das dann so formuliert, ich habe euch das auch mitgebracht, Papias hat geschrieben ungefähr um 130 nach Christus. Er schrieb, Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau aufgeschrieben. Und Dolmetscher des Petrus, griechisch Hermeneut, da sind sich die Historiker nicht ganz einig, meint es entweder, dass Petrus vielleicht Aramäisch gesprochen hat und Markus hat das dann ins Griechische oder vielleicht gleich ins Lateinische übersetzt. In Rom, ja, muss ich noch dazu sagen, das sagen auch die Kirchenväter, dass das Ganze in Rom war. Petrus war in Rom und hat dort eben den Christen Predigten gehalten und Markus hat diese dann aufgeschrieben. Ja, war er wirklich der Übersetzer oder ist gemeint Dolmetscher im Sinne von das, was Petrus mündlich gesprochen hat, wurde durch Markus eben verschriftlicht und dann eben einem breiten Publikum zugänglich gemacht. In dem Sinne war er der Hermeneut, der Dolmetscher des Petrus, dass er eben das in Schriftliche dann an viele Leute weiter verbreitet hat. Also, Markus hat die Worte und Taten des Herrn, an die er sich als Dolmetscher des Petrus erinnerte, genau aufgeschrieben. Denn nicht hatte er den Herrn gehört und begleitet, wohl aber folgte er später dem Petrus, welcher seine Lehrvorträge nach den Bedürfnissen der Zuhörer nämlich einrichtete. Gemeint ist damit Folgendes, die Kirchenväter haben sich auch damit beschäftigt, dass diese Evangelien, so wie Markus, anscheinend nicht in chronologischer Reihenfolge berichten. Also die einzelnen Ereignisse, die Wunder, die Jesus tat, die Reden, die Jesus gehalten hat, die werden so aneinandergereiht, aber es ist nicht so klar, ob das jetzt genau in dieser chronologischen Reihenfolge war, beziehungsweise die Kirchenväter hatten auch die Überlieferung, dass das nicht unbedingt genau chronologisch geschehen ist. Und das will Papias hier erklären. Also Petrus hat eben nicht seine Aufgabe darin gesehen, wenn ich jetzt mehrere Predigten halte, dass ich da jetzt unbedingt in chronologischer Reihenfolge das Leben Jesu entfalte, sondern je nachdem, nach den Bedürfnissen der Zuhörer. Also so ähnlich wie Prediger es hier auch versuchen, sie überlegen, was ist dran, was ist das Anliegen, worüber soll ich predigen? Und so hat es Petrus eben auch gemacht. Er hat eben einen Eindruck gehabt, was brauchen meine Zuhörer? Und danach hat er dann eben aus dem Leben Jesu erzählt. Und es heißt dann eben, dass die Zuhörer zu Markus gekommen sind, so könntest du nicht das aufschreiben, was dieser Petrus da so geredet hat, wir würden das gerne noch nachlesen. Und aus dem, so heißt es, soll dann eben das Markus-Evangelium entstanden sein. Wann das geschehen ist, wissen wir nicht. Eine Möglichkeit wäre, aber das sind jetzt zwei Vermutungen, wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, das ist dann so der nächste Text, da hat Herodes Agrippa, ein Nachkomme von dem König Herodes, der Jesus umbringen wollte, der hat den Jakobus, einen der 12 Apostel, verhaftet und umbringen lassen. Und hat gemerkt, das kommt bei den Juden gut an, die hatten sowieso Vorbehalte gegen diese Christen, hat auch gleich den Petrus gefangen genommen. Und die Gemeinde hat befürchtet, naja, dem wird jetzt das Gleiche passieren und hat sehr, sehr intensiv für ihn gebetet, Tage und Nächte lang. Und tatsächlich, jetzt geschieht ein Wunder, Petrus kommt frei, mitten in der Nacht und kommt dann zu dem Haus der Maria, der Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Kommt dann zu dem Haus und ein bisschen lustig klingt es dann, er klopft dort, die Magd kommt hin und hört die Stimme des Petrus und macht ihm nicht einmal auf, sondern geht gleich zurück zu den anderen. Der Petrus ist frei, die glauben ja nicht, das muss sein Engel sein. Gut, dann lässt sie ihn herein. Jedenfalls, Petrus erzählt dann den Petern, und macht sich aber auf. Er ist realistischerweise, er wird wieder gesucht, wieder verhaftet, er ist in Lebensgefahr. Er ging an einen anderen Ort und hier wird nicht angegeben, an welchen Ort. Vielleicht ist er damals schon nach Rom gegangen, das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht hat Markus, der ja auch dort war, der Sohn von der Maria, in deren Haus sie sich versammelt haben, vielleicht hat er ihn dann gleich begleitet. Ist besser, wenn man zu zweit unterwegs ist, ist auch ein bisschen sicherer. Der junge Markus begleitet den Apostel Petrus. Wäre möglich, wissen wir nicht. Jedenfalls, irgendwann war das dann, dass eben Petrus in Rom war und gepredigt hat und Markus dann aufgeschrieben hat und aus dem heraus ist dann das Markus-Evangelium entstanden. Markus in Rom, da haben wir auch eine Statue am Petersplatz, die wollte ich euch auch zeigen. Woran erkennt ihr, dass es Markus ist? Bitte an? Genau, am Löwen. Also rechts unten der Löwe. Das war dieses Symbol, das man dem Evangelisten Markus zugeordnet hat. Man hat dazugeordnet den Evangelien, angeblich aufgrund von den Buchanfängen. Und bei Markus kommt eben am Beginn Johannes der Täufer in der Wüste vor. Und ja, der Löwe ist angeblich in der Wüste. Also Markus mit dem Löwen. Dann sehen wir hier eben auch den Griffel, die Feder, mit der er geschrieben hat und das Buch, das er aufgeschrieben hat. Also damit wird angedeutet, zumindest es ist ein Buchautor, um den es sich hier handelt. Also Markus in Rom. Hier haben wir den Beweis, er ist fotografiert worden. Nein, Fotos hat es ja nicht gegeben. Eine Statue. Das Markus-Evangelium ist nicht so besonders prominent. Es werden andere Evangelien stärker verwendet. Wenn man genau vergleicht, merkt man auch, dass kaum was nur bei Markus steht. Also fast alles ist entweder in Matthäus oder in Lukas enthalten oder in beiden. Aber wenn man ganz genau hinschaut, dann merkt man, dass es einzelne Bemerkungen und Beobachtungen gibt, die speziell bei Markus stehen. Zum Beispiel, da habe ich euch jetzt eines mitgebracht. Jesus sagte seinen Jüngern, dass sie ihm wegen der Volksmenge ein Boot bereithalten sollten, damit sie ihn nicht drängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die Leiden hatten, sich auf ihn stürzten, um ihn anzurühren. Das ist eine Beobachtung, die wir speziell bei Markus finden. Also Jesus wollte den Menschen helfen. Er hat viele geheilt. Er tat das auch als Zeichen. Das sollte hinweisen auf etwas. Das sollte hinweisen auf das Wirken Gottes. Hier ist Gott am Berg. Es sollte hinweisen darauf, hier tritt euch Gott entgegen. Jetzt hört zu, was er euch zu sagen hat. Nur, die Menschen haben da nicht zugehört. Die Aussicht auf Heilung hat sie so gefangen genommen, dass sie überlegt haben, ja, ich möchte auch geheilt werden und meine Angehörigen, das ist die Chance, kommt alle mit und massenweise drängen die Menschen herzu, haben auch gemerkt, ja, wenn man ihn anrührt, da geht eine besondere Kraft von ihm aus. Also viele Menschen drängen herzu, wollen ihn anrühren und da kann er natürlich nicht mehr predigen. Aber das war eben das Dilemma, in dem Jesus steht. Er will den Menschen helfen, aber er ist sich auch dessen bewusst, wenn ich ihn jetzt heile, das Organ, also der Mensch wird ein paar Jahrzehnte später sterben, dann verfault auch das Organ, das ich jetzt geheilt habe. Das ist zwar wertvoll, wenn jemand geheilt wird, aber wertvoll vor allem, wenn er das als ein Zeichen nimmt, auf das, was hier Gott ihm eigentlich deutlich machen will. Jesus will Leben geben, aber eben vor allem dieses Leben, Überleben, Überleben, die Fülle des Lebens, das Leben, das von einem Leben zum nächsten, also was andauert, vom Zeitalter zu Zeitalter. Dieses Leben, was weitergeht, das will Jesus vermitteln und den Menschen die Botschaft bringen, wie sie dahin kommen. Und das war dann eben schwierig und Markus beobachtet das, beziehungsweise gibt eben wieder, wahrscheinlich was Petrus so beobachtet und in Erinnerung hat. Ja, gibt mir ein Boot, dann kann ich ein paar Meter wegrücken und die Leute können nicht mehr so leicht rein. Also sie müssten dann ins Wasser springen, aber haben sie vielleicht doch nicht gemacht. Ja, Markus-Evangelium. Also Johannes Markus, der ist uns bekannt als der Autor des Markus-Evangeliums. Aber wir beobachten ihn dann auch als Begleiter des Paulus. Also mit dem Petrus hat er anscheinend zu tun gehabt beim Markus-Evangelium, aber er war dann auch ein Begleiter des Paulus. Bei der ersten Missionsreise. Barnabas und Paulus waren gemeinsam unterwegs. Sie wurden ausgesandt von der Gemeinde in Antiochien und sie haben sich mal so in die Richtung bewegt, wo Barnabas und Paulus ursprünglich herkamen, mal nach Zypern. Barnabas und Saulus, also das ist jetzt der nächste Text aus der Apostelgeschichte, dort wird uns das berichtet. Barnabas und Saulus segelten nach Zypern. Sie hatten aber auch Johannes zum Diener. Das ist unser Markus Johannes. Und dort reden sie mit dem Prokonsul Sergius Paulus. Das heißt dann, der Zauberer Elymas suchte den Prokonsul Sergius Paulus vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, sagt dann eben zu dem Zauberer, du wirst eine Zeit lang blind sein. Interessant, Saulus. Saulus eben vom Hebräischen her Saul. Saul, der König des Alten Testaments, ein hebräischer Name, dann auf Griechisch Saulos oder Lateinisch Saulus. Und auch hier die Überlegung vielleicht, ja, wenn ich jetzt mehr so im römischen Weltreich unterwegs bin, wäre vielleicht ein Name besser, der irgendwie vertraut ist, auch bei Griechen und Römern. Jedenfalls, es war nicht so, dass Saulus mit seiner Bekehrung dann einen anderen Namen angenommen hat, sondern es schaut so aus, dass eben Lukas, der die Apostelgeschichte schrieb, da genau festgehalten hat, ab wann Paulus diesen Namen Paulus angenommen hat. Und das scheint zu sein bei dieser Begegnung mit dem Sergius Paulus. Vielleicht ist er da auf die Idee gekommen, ha, Paulus, ja, klingt ganz gut. Vielleicht sollte ich das, klingt auch ein bisschen ähnlich so wie Saul oder Saulus, ja, vielleicht sollte ich mir das als zweiten Namen nehmen. Ich war vor einigen Tagen in Klagenfurt, durfte da bei einer Familie übernachten und die Eltern haben ihrem Sohn schon angekündigt, ja, wir bekommen da Besuch und haben meinen Namen genannt und dann wurde mir erzählt, wie der Sohn reagiert hat. Er hat gemeint, ha, Graf Stuhlhofer, das klingt aber cool. Und hat gemeint, naja, so einen Namen hätte er auch gerne. Vielleicht gelingt es ihm. Er ist noch nicht verheiratet. Na gut, jetzt bin ich abgeschweift. Aber es heißt ja, man soll beim Predigen auch irgendwie aktuelle Beispiele bringen. Gut, also möglicherweise hat der Paulus gedacht, ja, Sergius Paulus, ja, ist eigentlich ein cooler Name. Paulus, das nehme ich mir auch. Jedenfalls, dann kommt dieses Wunder, kein Heilungswunder, sondern ein Strafwunder. Der Zauberer wird für eine Zeit lang mit Blindheit geschlagen. Das ist eigentlich ungewöhnlich. Wir erleben eher bei Jesus und auch dann bei seinen Aposteln, dass sie geheilt haben und nicht, dass sie Menschen krank gemacht haben. Wobei man auch überlegen könnte, hat Paulus das nur ausgesprochen, weil er gemerkt hat, Gott tut das jetzt oder war gewissermaßen die Vollmacht da, dass Paulus selbst das bewirkt hat, so wie er Heilungen durch Aussprechen oder Auflegen der Hand vermittelt. Letztlich ist es immer Gott, der das tut. Paulus kann das nicht. Und danach erlesen wir eben, dass Johannes Markus sich abgewandt hat und nach Hause gefahren ist. Ja, also du wirst eine Zeit lang blind sein, so war es auch mit dem Zauberer. Der wurde dann blind und es heißt dann weiter, Paulus und seine Begleiter fuhren ab nach Pamphylien. Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Also sie waren dann über Zypern hinaus bereits, also heute wäre das die Südküste von der Türkei und dann sondert sich Johannes Markus ab. Steht nicht dabei, warum? War das, was er gerade erlebt hat, irgendwie zu heftig für ihn mit diesem Strafwunder, dass jemand auf einmal mit Blindheit geschlagen wird. Wir wissen es nicht, es wird nicht näher erklärt. Jedenfalls war es so, dass später, das war eben die erste Missionsreise, Paulus und Barnabas waren dann eben alleine unterwegs, ohne ihren Assistenten Markus. Jedenfalls kommt Paulus später auf die Idee und sagt zum Barnabas, du, schauen wir doch nochmal, wie es denen geht, die gläubig geworden sind. Besuchen wir sie. Barnabas sagt, ja gut, machen wir das. Und Barnabas sagt, naja, dann nehmen wir wieder den Johannes Markus mit. Und Paulus sagt, na, also der kommt mir nicht mit. Der Versager. Und dann heißt es, ich lese das vor, Paulus und Barnabas waren in Antiochien. Paulus sprach zu Barnabas, besuchen wir die Geschwister. Barnabas aber wollte auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, ihn mitzunehmen. Sie stritten aber heftig miteinander. Das wird hier sehr offen dargelegt. Sie stritten heftig miteinander. Das scheint also auch bei Christen vorzukommen. Und konnten sich nicht einigen. Meine Meinungsverschiedenheit an sich wäre nicht dramatisch unbedingt, aber irgendwie versucht man dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Man betet auch zu Gott, dass Gott einem zeigt, was er vorhat, aber das scheint hier nicht gelungen zu sein. Sie stritten heftig, gingen dann selber auseinander, Paulus nimmt sich dann den anderen mit und Barnabas macht sich auch auf in eine andere Richtung. Wann war das? Man rechnet damit, also im Jahr 30 nach Christus war die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Paulus dürfte ziemlich bald, wenige Jahre danach, gläubig geworden sein. Diese erste Missionsreise war dann so in den 40er Jahren, sagen wir mal so rund um 45. Das heißt, vielleicht auch gut zu beachten, es war nicht so, Paulus hat sich bekehrt und sofort ist er der große Missionar. Da war ein Jahrzehnt dazwischen, eine Vorbereitungszeit. Paulus hat sich vorbereitet und er wurde vorbereitet. Gott wirkt an ihm. Jedenfalls, ja, um 45 war das, die beiden haben gestritten, Paulus hat gemeint, na Johannes Markus, das will ich nicht noch einmal erleben. Jedenfalls, vielleicht ungefähr 20 Jahre später, so um 65, Paulus vor dem Ende seines Lebens schreibt den zweiten Timotheusbrief und darin heißt es dann, Paulus schreibt dann den Timotheus, das ist dann unser letzter Text, nimm Markus mit. Denn er ist mir im Dienst von großem Nutzen. Was da geschehen ist, wissen wir nicht. Aber gut, es waren 20 Jahre dazwischen. Da kann einiges gewesen sein, was Paulus erlebt hat, auch an Veränderungen bei Markus. Jedenfalls sehen wir dann dieses schöne Wort von Paulus. Etwas, was wir für unseren Dienst auch gerne hören möchten, dass jemand sagt, du, nimm den, der ist wertvoll zum Dienst. Ja, wie kommt es dazu? Das ist ja etwas, was wir auch erleben können. Eigentlich setzt das ja etwas voraus bei beiden, beim Leiter und beim Mitarbeiter. Der Leiter erlebt, er hat einen Mitarbeiter und einer, zumindest so meint er, der versagt. Das geht so nicht, wie der das macht. Und sagt sich, na, den kann ich da eigentlich nicht verwenden, das geht nicht. Der Leiter sollte offen sein. Ja, vielleicht hast du recht mit deiner Beurteilung, der hat versagt. Aber er kann sich ändern. Es kann sich etwas entwickeln, er kann dazulernen. Das wäre die Aufgabe für den Leiter, dass er diese Offenheit sieht, dass Gott aus einem Menschen viel machen kann, viel verändern kann. Aber auch auf der anderen Seite ist da eine Voraussetzung. Beim Markus, wie ging es ihm? Der kriegt mit, höchstwahrscheinlich hat er es mitbekommen. Barnabas fragt ihn, du, würdest du eh wieder mitgehen? Ja, ja, er ist bereit. Und Barnabas sagt zu Paulus, du, den nehmen wir mit. Paulus sagt, nein, also Johannes Markus wird das mitbekommen haben, dass Barnabas ihn mitnehmen wollte, Paulus aber nicht. Und dass sie deshalb dann auseinandergegangen sind, war natürlich für den Johannes Markus auch nicht so erfreulich. Wie reagiert er? Er könnte denken, ja, der Paulus, der kann mich gern haben, mit dem mache ich also wirklich nichts mehr. ja, nichts hält von mir, na gut, dann halt nicht. Dann schmeiß ich alles hin, mach da deine Sachen selber. Kann uns ja auch so gehen. Nicht? Du merkst, irgendwer kritisiert dich für deinen Dienst und denkst dann, na gut, dann lasse ich alles fallen, könnt mich gern haben. Das wäre dann eben die Aufgabe für den Mitarbeiter, dass er sagt, okay, da ist Kritik gekommen, vielleicht ist sie nicht gerecht oder nicht ganz gerecht, kann sein, aber vielleicht ist auch was dran, ich denke nach darüber, was könnte das bedeuten, was sollte ich lernen, wo sollte ich mich umstellen, aber dass er dann auch nicht böse ist gegenüber dem Leiter und sagt, ja, okay, wir können es wieder versuchen. Also, auf beiden Seiten, der Leiter und der Mitarbeiter, haben da ihre Lernaufgaben, damit es dann schließlich auch über uns, über mich als Mitarbeiter heißen kann, nimm Franz mit, denn er ist mir im Dienst von großem Nutzen. Amen.